ist sie endlich nach langem Warten einer Eiszeit, einer ewigen Eiszeit, kommen wir nun mit nah genug Folge 45 um die Ecke. Das ist der Vater-Sohn-Podcast mit Martin Lüthe und
Rudolf Lüthe.
Exzellent. Erstmal einen Schluck Wasser trinken auf diese lange Pause. Ja, also, wir sind mit einer Weihnachtsfolge zurück, haben uns etliche Tage und Wochen Zeit gelassen, aus verschiedenen Gründen, würde ich mal sagen. Der Hauptgrund war aber tatsächlich sozusagen, dass mein Semester losgegangen ist und die Arbeit intensiv war, gerade so ab Oktober. Die letzte Folge war, glaube ich, im Hochsommer, ne?
Ja.
Und seitdem ist zwar jetzt nicht etliches passiert, aber immerhin sind wir umgezogen hier als Familie, was halt immer natürlich auch Schatten vorausgeworfen hat. Und dann, genau, und seitdem wir dann eingezogen waren, dann ging das relativ Knall auf Fall, dass dann nach dem Umzug dann auch das Semester losgegangen ist. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ich jetzt wochenlang bergauf gearbeitet habe. So hat sich das angefühlt, weil ich mir etliche Termine reingeknallt hatte. So haben wir nicht die Zeit gefunden. Ich bitte das zu entschuldigen. Ich nehme das auch primär auf meine Kappe. Das hat aber wirklich tatsächlich einfach auch damit zu tun, dass ich schon auch irgendwie finde, ich persönlich will in einer gewissen Stimmung sein für so eine Aufnahme und das nicht sozusagen, also für mich sollte sich das nicht so wie reingequetscht
Ja, das kann ich gut
anfühlen. Das
verstehen.
ist so mein persönliches Ding, weil ich dann so denke, wenn sich dann für mich wie Arbeit anfühlt, wie soll es erst den ZuhörerInnen gehen, ne?
Das
Also
ist
das
völlig
war jetzt so das Ding.
verständlich.
Und dann haben wir uns gedacht, wir kommen mit einer Weihnachtsfolge zurück und hatten jetzt ja auch, wir haben schon auch so viele Themen beackert und es wird auch tatsächlich von Mal zu Mal natürlich für uns schwieriger, mit neuen Themen oder uns auf ein Thema zu verständigen und ein neues Thema zu finden, bei dem dann vielleicht auch neue Ansichten, neue Gespräche entstehen. Also man kann natürlich immer irgendwelche Themen sich auswählen. Die Frage ist natürlich auch, wie viel Unterschiedliches haben wir noch dazu zu sagen und wie viele im Prinzip schon etablierte Diskrepanzen, die wir als nah genug begreifen und sozusagen werden wir hier einen einfach reproduzieren. Und das ist auch so eine zusätzliche Herausforderung, die ich jetzt so wahrgenommen habe, ne? Also
Ja,
es
das
ist auch
verstehe
nicht
ich.
so, es ist halt nicht mehr so wie mit Folge 1 bis 8, dass sich auch immer so ein Thema so krass
Ja,
aufdrängt.
das stimmt.
Genau,
Aber wir
aber
haben eins.
wir haben eins. Schön, dich zu sehen. Thema ist, das gönnen wir uns heute, ne?
Ja.
Missgunst, Gunst. Also Gunst, Missgunst, glaube ich, ne? Macht
Ja.
Sinn. Fangen wir nicht mit dem Negativen an, sondern mit dem Positiven. Und natürlich zwei Rheinländer unter sich, da bietet sich's ja an, direkt zu sagen, man muss auch Jönne können, ne? Das ist
Genau.
ja einer von drei, ne, glaube ich, rheinischen Imperativen, oder?
Ja, ich kenne die anderen gar nicht.
Es ist noch immer Jutta Jange, ist ein anderer, glaube ich.
Und es kütt, wie es kütt.
Und es kütt, wie es kütt. Ich glaube, das sind so die
Ah, das
drei,
sind die drei.
genau.
Ja, das stimmt, du hast recht.
Rheinischen oder ja, doch rheinischen
Das sind
Weisheiten im
rheinische
Prinzip. Also,
Imperative,
aber
ja.
dieses Man muss auch Jönne könne ist, ich fange jetzt einfach an,
Du
ne? Ich
fängst
gehe
an,
so in
ja.
medias
Du
res.
fängst an, ja.
Also, nachdem ich auch schon 10 Minuten gelabert habe, insofern ist es nicht genau, ich gehe jetzt direkt rein, aber gut, ey. Also, genau. Ja, also spannendes, ich finde es ein spannendes Thema und es ist natürlich also ich kann persönlich dazu, glaube ich, viel sagen, würde auch bereit sein, darüber schamlos zu reden, auch sozusagen auf mich persönlich bezogen. Es ist natürlich als Vater von heranwachsenden kleinen Kindern etwas, was einen viel be beschäftigt. Dieses, wie bringt man Menschen, kleinen Menschen bei, dass sie eben auch gönnen können? Und dann ist halt so die nächste Frage, in welchem Maße will man das? Also das ist ja, was wir hier oft besprechen, so die Frage des richtigen Maßes, Papa.
Ja,
Hab ich ja schon
ich höre das
vorweggenommen, ne?
Klingeln, ja.
Ja, und Genau, also damit habe ich sozusagen persönlich viel zu tun. Und dann, glaube ich, ist es, habe ich so zwei, drei Bemerkungen, vielleicht auch als Amerikanist und Kulturwissenschaftler, die dann ist jetzt auch nicht super überraschend und vielleicht auch nicht für alle ZuhörerInnen super spannend, aber die auch so aus dem Bereich des Sports kommen,
Ja, finde ich
wo
auch
ich das
interessant.
Gefühl habe, es gibt sozusagen nationalspezifischen Umgang, also nationalkulturelle spezifische Umgänge und oder einen Umgang mit der Frage von Gönnen, gönnen können und also gerade so im Kontext von Wettkampf,
Ja.
Spiel, Sieg und Niederlage. Und das ist jetzt sozusagen das, wo es das mit dem Gönnen sich erzieherisch immer total aufdrängt, dass es auch existenziell Sachen gibt, geschenkt. Darüber bin ich, wie gesagt, auch bereit zu reden. Also sozusagen Neid, Gunst, Missgunst, das sind ja verwandte
Ja,
Begriffe.
das ist auch
Und
mein Fokus.
ja, und dann glaube ich, da bin ich bereit, über meinen neidischen Charakter zu reden, der nicht so neidisch ist, glaube ich.
Ja, ich hätte mich auch sehr
Neidvoll.
gewundert. Ich hätte mich sehr gewundert. Aber auch das, finde ich, sollten wir durchaus zum Thema machen. War das jetzt schon deine Eingangsbemerkung?
Das waren meine Ramblings zum Eingang. Ja. Ich mache mich jetzt
Gut,
leise, dann
ja.
kann ich nämlich schlucken wie ein Berserker.
Also, ich bin überrascht, aber es ist naheliegend, dass das aus deiner Perspektive verbunden ist mit den Erziehungsfragen. Für mich hat sich das eher aufgedrängt im Zusammenhang mit moraltheoretischen, also ethischen Fragen. Und es fing ganz harmlos an. Ja. Eines Tages dachte ich, lustig, dieses, man muss auch Jönne könne. Und das klingt ja so ganz harmlos, ja. Also im Sinne von, ach, guck doch mal, wenn andere Leute auch was Schönes haben, dann freu dich doch mit denen, ja.
Genau.
Das ist ja auch ganz nett und das ist sicher auch eine der oberflächlichen Bedeutungen dieses dieser rheinischen Sentenz. Aber man kann das auch verschärft verstehen, sozusagen unter einem strengeren ethischen Titel und dann heißt es einfach, du musst gönnen. Ja, du musst gönnen oder du darfst nicht missgünstig sein. Also das ist ein Gebot oder ein Verbot und das schließt dann eine Menge von Handlungen oder Haltungen ein, die wir täglich erleben, die wir aber bei uns selber meistens nicht so an die Oberfläche des Bewusstseins kommen lassen. Ich nenne das, was ich jetzt hier thematisieren will mit dir, den Missgunstkomplex. Und der besteht aus folgenden vier Elementen. Erstens, die Leute, also alle, uns wahrscheinlich auch eingeschlossen, haben einen gewissen Ehrgeiz. Das ist das erste Element. Daraus resultieren drei miteinander eng verwandte negative Einstellungen gegenüber anderen, die nämlich als Konkurrenten aufgefasst werden. Und das sind der Neid, die Eifersucht und die Schadenfreude, nämlich sich darüber zu freuen, dass es anderen doch nicht so gut geht, wie die das gerne hätten. Und ich finde, das ist jetzt auch der Schluss meiner Eingangsbemerkung, um Menschen richtig zu verstehen, einschließlich sich selber, aber auch andere Menschen richtig zu verstehen, ist es vielleicht notwendig, sich klarzumachen, dass dieser Missgunstkomplex auch in positiven Beziehungen zwischen Menschen eine Rolle spielt, sodass man sagen kann, niemand ist ganz frei von diesem Missgunstkomplex. Und das macht dann diesen rheinischen Satz, der so harmlos daherkommt, doch zu einer strengen und anstrengenden moralischen Forderung, nämlich kontrolliere deine natürliche Missgunst. Und dann stellen wir fest, na, wenn man das ganz ernst nimmt, ist das gar nicht so leicht. Das wollte ich mal mit dir bereden. Und ich bin gespannt, wie du das jetzt aus dieser erzieherischen Perspektive beleuchtest.
Naja, genau, also klar, also man kann das, glaube ich, genauso wie du das jetzt gemacht hast. so ein bisschen kategorisieren. Aber genau, also im Prinzip, glaube ich, hilft ja schon dieses Begriffspaar Gunst, Missgunst. Und das, also, und das gibt's ja eben, klar, jetzt kann man sagen, weil wir sozusagen einen Ehrgeiz haben. Und dann, klar, Eifersucht, glaube ich, ist ja eine spezifische Form von Neid, nämlich meistens romantischer Neid sozusagen, ne? Und das ist ja, kann man jetzt ja als Sonderform einfach mal klammern, weil wir das, glaube ich, auch schon mal besprochen haben, so im Kontext von Liebe und Eifersucht und so. Also tatsächlich ist es so, was du da gesagt hast, finde ich inhaltlich richtig. Genau, und mit dieser Aufteilung, klar, kann man sagen, dass so kann man das so ein bisschen greifbarer machen oder wie gesagt, nochmal einteilen. Tatsächlich glaube ich, genau, zugrunde liegt dem natürlich die Einsicht, dass es, weiß ich, Menschen, die denken, wahrscheinlich en gros nicht so leicht fällt, anderen Leuten oder einfach zu akzeptieren, dass andere Leute erfolgreicher sind in anderen Lebensbereichen, ne? Also sprich, das fängt bei mir erzieherisch, sieht man das im Kleinen, das ist bei diesen banalen Sachen, Brettspiele, Fußballspiele, ne? Wer gewinnt gegen wen? Und das geht natürlich dann weiter, höher, schneller, weiter sozusagen, ne? Wer springt höher, wer springt weiter, wer ist stärker? All diese Sachen. Und dann will man das, also bei Kindern merkt man, dass so es oft so ist, dass im Selbstbild erstmal dass die schlecht akzeptieren können, dass sie nicht die größten, stärksten, schnellsten, schlauesten sind, sondern dass es jeweils andere gibt, ne, denen auch mal was gelingt. Und dass das damit einen Umgang zu finden, tatsächlich natürlich was ist, glaube ich, was man lernen muss.
Ja, und es ist schwer, glaube ich.
Und ich glaube nicht, dass es, genau, das ist nicht leicht. Und dann ist so das Nächste, hast du ja auch schon so halb angesprochen, ist, genau, also ich finde das Rheinische deshalb so schön, also ich, moraltheoretisch und so, aber ich finde das immer so diese, das nervt mich auch immer bei euch Philosophen, wenn ich das jetzt mal so sagen darf,
Ja, sag es
ne?
ruhig.
Aber immer diese, man muss ja nicht immer das Absolute. Also das heißt ja, also ich glaube, ich würde mal so sagen, wahrscheinlich psychologisch oder gesellschaftstheoretisch ist halt relativ klar, dass man mit Neid und Missgunst zu tun haben wird, sowohl individuell als auch gesellschaftlich so. Und da dann absolut mit Absoluten zu agieren, glaube ich, bringt dann gar nichts, sondern man muss halt eben, glaube ich, mit diesen Affekten oder Gefühlen, gesellschaftlich und individuell muss man Umgang finden. Und man muss eben, das hast du auch schon so halb angedeutet, glaube ich eben, also man muss auch Jönne können, dann ist dann das auch, ist ein
Ja,
ganz
ja, ja,
wichtiger
ja.
Satz, ne? Ganz
Ja,
wichtiger
richtig.
Wort, ganz wichtiges Wort und nimmt diese Verabsolutierung raus von diesem naiven, hey, chillt doch mal alle und gönnt allen anderen was, egal wie es euch geht. Also ich glaube, man muss das total dynamisieren. Also sowohl gesellschaftstheoretisch als auch individuell und sozusagen auf die jeweilige Situation auch runterbrechen können. Und natürlich fällt es einem selber immer leicht, ein bisschen gönnerhaft zu sein, wenn es einem super gut geht, ne? Dann kann man auch
Ja.
anderen was gönnen, ne? Während wenn man selber knietief in der Kacke sitzt, dann ist es nicht so leicht zu sehen, dass es anderen da auch, dass anderen dann alles gelingt oder weiß ich nicht, die Frauen schöner sind oder die Männer, die sie daten, sind schöner und ne, die Clubs sind toller und die Autos schneller oder so, ne? Also deshalb glaube ich, es ist immer eine Frage von diesen Ausgangssituationen und dann natürlich nochmal eine Frage des Maßes und eine Verabsolutierung muss man, glaube ich, nicht. Weil, ja, das hast du auch, glaube ich, zu Recht gesagt. Es verhält sich auch irgendwie zum Ehrgeiz. Und ich glaube,
Ja.
ne, man soll ja auch und vor allen Dingen auch zum Durchsetzen eigener Interessen. Ne? Und wenn das dazu führt, dass man natürlich, wenn man es verabsolutiert und man gönnt immer nur allen anderen was, dann ist ja immer auch die Frage, wo bleibt man selbst? Ne?
Ja.
Und ich glaube, deshalb nochmal, also ich glaube, diese absolute gefallen mir immer nicht, ne? Also sozusagen als Normregeln, aber sondern man muss damit lernen, man muss ein wenig gönnen können und man muss einen Umgang damit finden für sich selber. Und ich glaube, auch gesamtgesellschaftlich gilt das für uns. Wir müssen auch einen Umgang damit finden können, dass es uns nicht immer gelingt zu gönnen. So, das wären.
Ja, gut, das ist richtig. Also finde ich auch eine sinnvolle Kritik. Ich hatte das so radikal formuliert, um gewissermaßen den Verdacht der Harmlosigkeit dieses Satzes wegzunehmen, nicht? Das ist eben nicht da etwas, das man so dahin sagen kann, nur man muss auch gönnen können. Das wollte ich sagen, das ist schon auch eine moralische Forderung, die viel von einem verlangt.
Ja.
Aber man würde mich missverstehen, wenn ich sagen wollen, wenn man mich so versteht, als hätte ich sagen wollen, es kommt darauf an, dass man allen alles gönnt, egal wie es einem selber geht, ja. Also das ist auch kein absoluter Maßstab, aber er muss in einem sinnvollen Verhältnis dazu stehen, was man sich selber zuspricht, als sozusagen berechtigte Erwartung. Das heißt also, nach deiner Meinung, und da freue ich mich, das aufnehmen zu können, ist das ein klassischer Fall von der Suche nach dem rechten Maß.
Mhm. Ja, ja, ich glaube, in dem Fall ist das so. Und gleichzeitig glaube ich, was ich da total wichtig finde, und das ist, glaube ich, auch, ist so meine Vermutung, dass das so ein Generationsding ist, dass man gleichzeitig so, also jetzt mal küchenpsychologisch gesprochen oder auf so einer amateurhaften Ebene, wie ich das nur kann, ist mein Eindruck, dass eben auch man nicht die Erwartung an sich selber überhöhen muss, aber ich müsste doch viel weniger missgünstig sein, ne? Also ich müsste doch viel weniger von Neid, ich müsste meinen Neid viel weniger spüren. Ich glaube, Neid werden wir immer alle irgendwie auch spüren in gewissen Kontexten. Die Frage ist dann, glaube ich, eher ist dann so eine praxeologische, was macht man dann damit? Ne? Und ich glaube nochmal, also man darf an sich auch keine engelsgleichen moralischen Erwartungen legen, weil das dann wiederum meines Erachtens auch dazu führen kann, dass man sich unglücklich macht. Also, ne,
ja, das finde ich auch.
Wir haben ja schon mal über negative Gefühle auch geredet. Und da bin ich ein großer Verfechter davon, dass man an sich selber nicht so einen Jesus Christus-mäßigen Anspruch legt, dass man, also ich finde übrigens ganz kurz, also das, so, damit das Leben gelingt, ne? Ich glaube, nee, dann ist man halt mal einen Tag lang neidisch. Wenn das natürlich so ist, dass ich habe das auch bei jeder, ich sag das jetzt einfach, bei jeder Berufung von Leuten auf eine Stelle, wo ich gedacht habe, oh, das hätte jetzt gut gepasst oder so, natürlich empfindet man dann Neid und man kennt die Leute gut, man schätzt die dann, aber es geht ja nicht ohne. Also das geht auch beides, ne? Man kann auch gönnen irgendwie
und neiden.
Trotzdem neidisch sein. Das geht auch gleichzeitig. Also ich finde diese Polarisierung der Binaritäten, die wir uns so aufbauen, diese Gegensatzpaare in der schablonenhaften, sag ich mal, naiven, konzeptuellen, philosophischen Arbeit, hat dann in der Psyche ist es dann oft komplexer und da gibt es dann Gleichzeitigkeiten und Widerborstigkeiten, ne? Das ist nicht alles so glatt, dass man dann entweder sich total freut oder nicht. Und ich glaube, das wird eine praxeologische Frage, weil natürlich gehört meines Erachtens dann dazu, dass man Leuten, die man kennt, dass man denen da gratuliert und das auch aufrichtig tut, ne? Und das empfinde ich dann auch. Und trotzdem, und ich glaube, man muss auch den Neid, da wäre ich jetzt so, dass ich nicht denke, der muss jetzt dauernd kommuniziert werden. Den muss man dann mit sich selber ausmachen. Das wäre so mein Ding. Und das muss man dann auch lernen und können. Das dauert dann ein paar Tage oder Stunden oder kommt ja drauf an, worum es geht. Aber so, das wäre so mein Ding, ne? Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ganz kurz noch, Fußnote zu diesen 3, weil du so gesagt hast, dieses man muss auch gönnen können, ist dann wirklich auch kein leichter. Das sind die alle 3 nicht, ne? Also, denn es könnte, wie es könnte, ist ja auch eine, also
fatalistisch,
soll,
ne?
Ist ja fatalistisch, soll ja ein Optimismus sein, so nach dem Motto, ne?
Richtig dich auf.
Und auch dieses, es ist noch immer gut gegangen, ist ja auch was man sich natürlich sagen kann, aber daran zu glauben, ist auch nicht immer leicht.
Sagen ja, vor allem glauben, für Leute, die ein bisschen zur Ängstlichkeit neigen, ne?
Ja, für mich ist das überhaupt nicht leicht, genau.
Ja, ja, ich dachte, dass du das auf dich beziehst, dieses, es ist doch immer gut, der Junge. Also insofern sind das doch 3 sehr weise Bemerkungen, ne?
Ja.
Und keine dieser Bemerkungen ist so reinig leichtherzig. sondern alle treffen schon ins Mark unseres Selbstverständnisses. Und was diese Neidgeschichte, diese, man muss auch gönnen können, trifft ins Mark unserer Sozialität. Nicht? Die anderen sind, das hatte ich auch schon bei einem anderen Zusammenhang erwähnt, nach Kant ja immer Freunde und Konkurrenten, und zwar gleichzeitig. Und das erlebt man, glaube ich, als zunächst einmal in der Beziehung zu Geschwistern. Nicht? Die Geschwister sind Freunde, enge Vertraute, aber auch sie konkurrieren mit uns um die Gunst der Eltern und alles Mögliche. Nicht? Also und so lernt man sehr früh die Ambiguität kennen. Aber das hast du sehr schön dargestellt, viel besser, als mir das klar war, als ich dieses Thema vorgeschlagen habe, habe ich jetzt schon eine Menge gelernt. Aber die Frage ist, wo würdest du denn jetzt Kriterien suchen? Du hast bisher nur gesagt, ja, es kommt auf das rechte Maß an und es ist auch möglich, paradoxerweise sowohl Gunst als auch Missgunst in diesem Sinne gleichzeitig zu empfinden. Aber dann ist dann noch die Frage, wo ist das Kriterium für das rechte Maß? Also wann würdest du sagen, ist etwas übertrieben? Oder wann ist es im anderen Sinne übertrieben, dass man sich selber schadet, indem man immer nur sozusagen die Vorteile des anderen im Blick hat?
Ja,
das ist schwer, nicht?
Ich glaube, ja, ist schwer. Ich glaube, Letzteres kommt so gut wie nicht vor, würde ich sagen. Ist so mein Eindruck. Also ich, wie gesagt, ich glaube, für mich wird es tatsächlich so eine praxeologische Frage, ne? Es ist eine Frage der wie man es umsetzt eher. Also so denke ich darüber. Ich glaube, das ist halt genau, dass ich da jetzt nicht sagen könnte, 33% zu 67% oder so. Das ist halt, so denke ich über so Sachen nicht nach, ne? Sondern es ist halt eher so, es ist ja eher ein danach Handeln, was dann spannend ist, sozusagen. Also das eine ist sozusagen das Interne, ne, was man immer mit sich selber dann rumträgt. Und da würde ich eben sagen, also wo ist ein nicht mehr gesundes Maß von Neid? Da könnte man so bei Shakespeare anfangen, mit diesen Fatal Flaws. Also wenn sozusagen der Neid die treibende Kraft des Lebens einer einzelnen Person ist. Ne? Und da haben wir auch schon mal in anderen Kontexten drüber geredet, aber das heißt eben auch dazu, würde dann auch dazu führen, dass man sozusagen immer denkt, ach, jetzt ist mir aber wieder übel zugespielt worden und den anderen gelingt alles. Also wir haben ja eine riesen Neiddebatte im Kontext von Migration, ne? Zum Beispiel gesellschaftlich. Ja, zum Beispiel. Ne?
Das ist
da
genau gibt's, richtig.
Das ist ja, da gibt's ja so eine riesen Neiddebatte und da ist die Missgunst ja total stark und das kommt ja, also und oft, wenn man sozusagen, wenn jetzt aus öffentlichen, also aus den öffentlichen Diskursen, wenn man so drauf guckt, dann gibt's natürlich so ein Diskurstyp, also in den Medien und vor allen Dingen jetzt auch sozusagen, wenn man so versucht, das AfD-Phänomen oder den Trumpismus so zu erklären, dann gibt es immer so diesen pseudo-empathischen Strang der Argumentation, wo man sagt, ja, das sind halt Leute, denen geht's selber nicht gut, ne? Und dann werden die, fühlen sich halt abgehängt total und dann sind die halt, können die nicht gönnen natürlich in keinem Maße, sondern sehen wir nur, da werden dann Leute aufgenommen, die kriegen was, das müsste ich kriegen. Und so wird das ja auch von rechts instrumentalisiert, ne? Genau. Und ich würde immer sagen, wenn man es eben nicht mehr schafft, ne? Also jetzt, ich glaube, gesellschaftlich sind wir tatsächlich gerade an diesem Kipppunkt, wo wir das gar nicht mehr schaffen, also ohne Missgunst politisch zu argumentieren oder dass das so ein zentralen, ja, das ist so ein zentrales Affekt, ich würde so ein Affektkomplex, um mal dein Wort dazu hijacken, nennen, ne? Dass man so mit negativen Gefühlen lässt sich halt richtig gut Politik machen, ne? Vielleicht besser als mit positiven so. Deshalb, da sind wir, glaube ich, schon so halb in den Brunnen gefallen. Aber was so das Persönliche angeht, da würde ich eben immer sagen, also wir empfinden das alle, also da geht es dann eher darum, also wenn du jetzt schon morgens aufstehst und hast halt immer beschissene Laune, weil du das Gefühl hast, den anderen gelingt alles und mir nichts, dann würde ich sagen, fuck, dann hast du halt deine Missgunst nicht im Griff. Und dann greift tatsächlich, ey, du musst auch gönnen können. Und dann ist halt natürlich das immer leichter gesagt und würde auch nochmal sagen, ich spreche hier aus einer super privilegierten Position, ne? Es ist natürlich auch für mich
ja, klar.
Also, ne, ich habe zwei gesunde Kinder, eine tolle Ehefrau, so eine Beziehung, die funktioniert. Ich habe eine entfristete Stelle in einem Metier, wo das alles andere als gegeben ist. Ne, und trotzdem gibt es natürlich auch bei mir Momente, das na jetzt nochmal, aber drängt sich jetzt bei mir natürlich nicht so auf. Also für mich ist es auch leicht, sozusagen gönnerhaft gegenüber EinwandererInnen zu sein. Das muss man einfach
Ja,
auch
du
sehen.
konkurrierst
Also
ja nicht mit denen, nicht?
ich konkurriere nicht in dem Maße mit denen, wie das andere Leute zumindest empfinden. Ne? Und
Ja.
deshalb glaube ich, da muss, also ich würde mir da jetzt nur damit das klar ist, ich will mir da jetzt in keinster Weise auf die Schulter klopfen oder so. Aber nochmal, ich glaube, persönlich ist es so, wenn der Neid eine sehr dominante Eigenschaft, das gilt ja, glaube ich, für alle Eigenschaften, wenn du so eine hast, wenn Eitelkeit so dominant wird, dass man sie gar nicht mehr zäumen kann, wenn Neid so dominant wird, ne, wenn Eifersucht so dominant wird, wenn Wut und Aggression, wenn Angst, ne, also bei mir wäre es, glaube ich, immer am ehesten die Angst, wenn das so dominant wird, dann ja, muss man sich Hilfe holen, würde ich sagen. Das gilt aber für Neid genauso wie für die anderen Sachen. Bei Neid, glaube ich, tun es die wenigsten. Bei Angst tun es viele dann. Das wäre so,
Ja,
aber
das
das ist so
stimmt.
Küchenpsychologie, ne?
Ja,
Also
aber das
war.
ist ja deshalb nicht deshalb falsch. Also das, man kann ja sagen, das ist Alltagserfahrung. Ich wollte einen Punkt herausgreifen, den du gesagt hast und der mir wichtig erscheint, weil ich den selber auch etwas schräg in die Debatte gebracht habe. Ich glaube, man muss Folgendes feststellen. Moralisch relevant sind nicht Gefühle, sondern Handlungen. Das heißt also, wenn man Neid empfindet, ja, ist das moralisch irrelevant. Für seine Gefühle hat man keine moralische Verantwortung, sondern nur für die Handlungen, die man aufgrund solcher Gefühle dann durchführt. Also ein durch Neid bedingter aggressiver Akt ist moralisch different, also hat moralische Qualität. Dagegen, der Neid selber ist einfach ein affektiver Zustand, mit dem man umgehen lernen muss. Na, da sind wir, da gibt es kein Missverständnis zwischen uns,
Aber du
aber ich
hast das
wollte das nur
super
klären.
gesagt. Ja, du hast das
Bitte?
super gesagt. Das hast du super formuliert. Das hat mir sehr gut gefallen.
Ja, also das ist auch wichtig. Na, also es kommt darauf an, was man aus seiner, also jetzt wieder reinig, gönnen können. Das heißt, sozusagen Gunst empfinden, anderen gegenüber positiv beziehungsweise negativ eingestellt zu sein, das sind einfach affektive Zustände, die moralisch neutral sind. Relevant wird es, weil das oft handlungsdeterminierend wird. Also nicht, muss ja nicht immer so sein, dass man dann gleich aggressiv wird, sondern dass man zum Beispiel die Freundschaft mit jemandem nicht mehr pflegt, weil der mehr Erfolg hat oder irgendwie auf irgendeinem Gebiet mehr Erfolg hat und man nicht immer sozusagen in dessen Gesellschaft diesen Neid erleben will und dann sagt man, komm, der ist mir nicht mehr so wichtig. Hä? Ein Punkt, aber wollte ich noch herausgreifen, warum mir das auch wichtig war. Ich habe vor kurzem mich mal wieder mit Schopenhauer beschäftigt und da gibt es in seiner Ethik den ziemlich irritierenden Satz oder jedenfalls die irritierende Idee. Die schlimmste Eigenschaft, die ein Mensch haben kann, sei die Schadenfreude. Schadenfreude ist also sozusagen etwas geradezu Teuflisches. Und das passt ja in diesen Kontext, nämlich warum oder was drückt sich in Schadenfreude aus? Es drückt sich aus, dass man dem anderen etwas Schlechtes gewünscht und gönnt. Nicht? Und das ist also sozusagen noch verschärft gegenüber, man gönnt ihm das Gute nicht. Das wäre sozusagen die normale Missgunst. Man gönnt ihm das Gute nicht. Die Schadenfreude ist sozusagen eine Verschärfung. Man gönnt ihm das Schlechte. Man wünscht ihm das Schlechte. Und da ist die Frage, also du hast ja eben deine Bedenken gegen diese philosophischen Absolutheiten schon formuliert. Aber Schadenfreude empfinden ja viele Menschen. Und es gibt auch diesen sehr leichtfertigen Satz über die Schadenfreude, das sei die reinste Freude, glaube ich, gibt es so eine Sentenz. Und da würde Schopenhauer sagen, ja, das ist ungefähr das Dümmste, was man über Schadenfreude sagen kann. Sie ist nämlich eine der größten moralischen Fehler, die ein Mensch haben kann. Ja, und das lehnst du natürlich auch ab.
Ja, nee, also ich würde sagen, ich glaube, das ist eine Frage, was meint man mit Schadenfreude? Also was für ein Phänomen und also wäre dann auch wieder die Frage, wie wird das handlungsrelevant, ne, nach dem, was du eben selber gesagt hast. Und da glaube ich, also so strukturelle Schadensfreude, ne, das existenziell strukturelle Schadensfreude finde ich auch echt krass. Also wenn ich jetzt jemandem ein krankes Kind gönne oder so, das ist schon crazy. Also da bin ich voll bei Schopenhauer. Verstehst du? Also da bin ich jetzt schon bei Schopenhauer. Ich glaube, aber es ist auch so, in kleinen Dingen, der Klassiker ist, also es gibt ja in der Witztheorie gibt es ja auch die Schadenfreude. Da kenne ich mich ein bisschen in der Witz- und Humortheorie. Und da kenne ich mich auch ein bisschen aus. Also bei Freud in der Humortheorie gibt es ja, also Freud ist jetzt nicht super überraschend, aber der erklärt ja Humor auch vor allen Dingen über so diese Ventilfunktion, ne? Also dass das Repressive da so ein Outlet findet, so ein Ventil im Prinzip, ne? Also deshalb machen wir zum Beispiel, deshalb finden wir manchmal so sexuelle, erotische Sachen witzig, ne? Also Nacktheit und Scham, da kommt dann die Scham halt raus und das wird dann halt sozusagen kommunikativ gelöst. So würde ich das jetzt mal in meinen Laienworten, ich bin jetzt nicht so ein Hardcore-Freudianer, aber die Humortheorie kenne ich nun mal, ne? Also und diese Ventilfunktion, das leuchtet mir auch ein, ne? Bei vielen Witzen, also Witze über einen Holocaust, ne? Das so dieses, oh, darf ich da jetzt lachen, so diese Frage, ne? Und da würde ich eben sagen, bei der Schadenfreude, also der Klassiker ist ja dann oft so dieser physische Humor, also jemand tritt auf den Besen und kriegt das Ding in den
kriegt
Kopf.
Kriegt ihn voll auf die Nase, ja.
Kriegt ihn auch voll auf die Nase so. Ich glaube, das scheint ja fast eine anthropologische Konstante zu sein, ne? Dass Menschen sich an sowas erfreuen. Und deshalb, also gibt's ja ganz viele Witze. Ich habe tatsächlich jetzt das Weihnachten, ne, ich hoffe, die Folge kommt vor Weihnachten raus. Habe jetzt mit meinen Kindern zum ersten Mal Kevin allein zu Hause geguckt. Und der ganze Film, da geht's ja darum, dass dieser Kevin bleibt alleine zu Hause und baut dann, weil er gibt zwei Diebe, die wissen, dass er allein zu Hause ist.
Ne?
Die wollen dann eindringen so und dann baut er Fallen und die tun sich, also wirklich so eine Gewalteskalation eigentlich gegenüber diesen Dieben. Aber als Zuschauerin empfindest du einfach nur Freude darüber, dass das Ding jetzt gerade wieder ein Nagel in den nackten Po gerammt wurde, so ungefähr. Ne? Und da ist es ganz extrem. Also meine Kinder, also Jonathan hat sich auf den Boden gewälzt vor Schadenfreude und Lachen. Ne? Und da kann man sagen, ja, Suspension of Disbelief, der weiß dann vielleicht irgendwo auch, dass das fiktional ist, ne? Wobei, also die von Kindern, aber so die Freude daran haben wir. Und da würde ich eben sagen, also das spricht eben nur dafür, dass wir das schon empfinden. Aber ich finde strukturell existenziell, würde ich dann sagen, da ist dann Empathie gefragt. Und da müsste die Empathie irgendwie es schaffen, die Missgunst zu besiegen. In diesen Momenten, wo das, ne, wo das einfach gerade lustig aussieht und man weiß, das war jetzt nicht super cool, dass jetzt da die Nase wehtut oder das Auge blau wird, ne, aber dass man darüber lachen muss, ich glaube, das ist, da muss man sich teilweise anstrengen, das nicht zu tun. Also ja, das ist bei mir übrigens auch so.
Ja, bei mir übrigens auch, ja. Jetzt interessant ist, dass du erwähnt hast, auf diese Phänomene bist du im Zusammenhang mit Humortheorie und Witz gekommen. Ich auch. Und auch dieses Schopenhauer-Zitat ist mir sozusagen begegnet, als ich über Komik gearbeitet habe. Das Ganze steht im Kontext des schwarzen Humors, nicht? Mhm. Also, darf man über Holocaust Witze machen? Darf man über Sterbende oder Behinderte Witze machen? Das alles ist sozusagen, das sind ja sehr theoretische Fragen, die wir hier jetzt nicht in dem Kontext behandeln müssen. Aber nicht bloß theoretisch ist, diese Natürlichkeit der Schadenfreude. Ja, ich dachte eben auch daran, dass man Kindern sehr schnell anmerkt, dass sie, wenn jemand ausrutscht oder auf die Nase fällt, auch üben, in einem nicht-fiktionalen Kontext, nämlich
Voll.
ne, auf dem Schulhof oder so, erst einmal sich schieflachen wollen. Ne?
Genau.
Also der eben zitierte Satz, Schadenfreude ist die reinste Freude, kann auch so interpretiert werden. Schadenfreude ist eine sehr natürliche Freude. Also man reagiert sozusagen unreflektiert sehr schnell mit Schadenfreude. Aber dann gibt es noch, auch aus der Humortheorie, einen Bremsklotz, den du eben auch sozusagen angesprochen hast, nämlich, das nennt, glaube ich, Aristoteles, oder bei Aristoteles heißt das Harmlosigkeitspostulat.
Genau,
Ja, der Schaden, über den man berechtigterweise Freude empfinden darf, muss ein geringer Schaden sein. Also wenn jemand in den Matsch fällt, darf man sich schieflachen. Ja, wenn jemand aus dem ersten Stock fällt und bricht sich ein Bein, ist die Schadenfreude schon fragwürdiger. Ja, oder so etwas. Aber ich glaube, es ist wirklich so, wie du gerade gesagt hast, eine ganz natürliche Reaktion, dass wenn jemandem etwas Schlechtes widerfährt, man sehr schnell Schadenfreude empfindet, und zwar ganz natürlich. Und da gibt es natürlich psychologische Erklärungen, ne? Also es kann zum Beispiel so gedeutet werden, es ist eine Erleichterung darüber, dass man nicht selber auf den Besen getreten ist, nicht? Aber es kann auch einfach damit zusammenhängen, dass also eine wichtige Figur in der Komik ist ja der scheiternde Mensch. Ja, und scheiternde Menschen haben immer etwas so etwas leicht Lächerliches. Und über etwas leicht Lächerliches lacht man halt. Also, oder aber jetzt kommen wir ein bisschen vom Pfad ab. Also, wir wollten doch ernst bleiben über Missgunst. Du findest das also, man kann erzieherisch, und man sollte auch erzieherisch gewissermaßen Grenzen ziehen, aber die Grenzen nicht so eng, dass man die Gunst für sich selber erstickt in dem Verlangen gegenüber anderen Gunst zu empfinden. So ungefähr.
Ja, so, glaube ich schon. Und ich glaube nochmal, was ich auch wichtig finde, also bei diesem Erzieherischen nochmal, ist ja auch dieses, also das Harmlosigkeitsprinzip finde ich ist wichtig, und aber auch beim Geigen und beim schwarzen Humor und diesem Gönnen, da würde ich halt auch sagen, ist es immer so, da haben wir an anderer Stelle auch drüber geredet, aber ist ja auch mal die Frage, so, worüber lacht man? Und wenn man halt wirklich über strukturelle Scheitern, wenn man am strukturellen Scheitern von jemandem ne, und am Leid von jemandem Freude empfindet, ich glaube, dann, das finde ich hart problematisch. Also dann bin ich da voll bei Schopenhauer, wenn es das meint. Aber wie gesagt, ich glaube, in aller Regel, also es gibt auch eben harmlose Formen von Schadensfreude. Und nicht umsonst ist es ja auch oft so, dass wenn es so Unfallvideos gibt, über die man vermeintlich lachen kann, dass ja dann auch immer irgendwo so ein Disclaimer steht, hier ist niemandem was passiert oder die Person, ne, hat sich nicht schwer
Ja.
verletzt oder irgendwie sowas, ne? Weil es gibt ja auch die absurdesten Unfälle auf irgendwelchen Skate-Rampen oder mit irgendwelchen Fahrrädern auf irgendwelchen Sprungschanzen und so. Das sieht natürlich dann teilweise auch einfach, also, und ich würde auch sagen, also, aber das ist eben was anderes. So was, ne, was ist guter, was ist schlechter Witz? Also da würde ich eben auch, das hat, da haben wir ja schon drüber geredet an anderer Stelle. Naja, also deshalb genau Gunst, Missgunst, da würde ich eben, genau, und da würde ich sagen, ist es eine Frage des Maßes? Individuell würde ich sagen, nochmal, es darf halt nicht die treibende Kraft sein. Also ich finde auch sozusagen, wenn Leute ehrgeizig sind und die sind es einfach, ne, inhärent, also es ist wahrscheinlich psychisch, psychologisch kenne ich mich jetzt nicht genug aus, wahrscheinlich dünnes Eis, aber wenn sowas ist wie, da will halt jemand einfach für sich, ne, ob das überhaupt geht, weiß ich nicht auf der Welt, aber so, wenn man so das Gefühl hat, es geht primär, die Person möchte in etwas die Beste sein, dann finde ich, dann ist mir das auch sympathischer, wenn man das Gefühl hat, es geht der Person primär darum, alle anderen zu besiegen, ne? Also das ist ja auch, das wäre ja auch diese gleiche, so eine
Ja.
gleiche Tippfigur, ne? Das lässt sich bestimmt immer schwer unterscheiden und das ist auch eng miteinander verwoben. Aber also wenn jemand jetzt so einen natürlichen Ehrgeiz hat zu sagen, ich will halt einem der Beste sein, aber im Prinzip nur damit es niemand anderem gegönnt ist, dann finde ich es halt auch doof. Und ich würde nochmal, und gesamtgesellschaftlich finde ich einfach, ist es dieses, ich finde das so lustig, ne? In Deutschland bezeichnet sich ja manchmal so als, wir hätten eine Neidkultur, ne? Und das ist, finde ich, so interessant, weil sich das ja, weil oft darin versteckt, ist ja so eine Kritik an Leuten, die wenig haben, die es den Millionären und Milliardären nicht gönnen. Ne? Jetzt
Ja,
nehmen
das stimmt.
wir den Podcast gerade auf in einer Zeit, wo Elon Musk bald der erste Billionär wird auf dieser Welt. Ne? Der erste Billionär, also Deutsch. Ne? Und dann finde ich halt so, sorry, also da dürfen wir alle missgünstig sein. Da dürfen wir alle neidisch sein. Und das ist auch einfach, also da finde ich, ist es gesellschaftlich halt eben, das meint das, ne? Also dieses, also von wegen, wir machen die Starken schwach dadurch, dass wir ihnen was neiden oder man hat es in Deutschland so schwer, weil wenn man da oben ist, dann gönnt einem das keiner was und dann irgendwelche Ex, dann gönnen wir irgendwie Boris Becker seinen Downfall oder so. Das finde ich, das ist so, das ist für mich so, weiß ich gar nicht. Ne? Ich glaube, die amerikanische Kultur geht damit ein bisschen anders um. Okay, geschenkt so mit Celebrity und Reichtum und so. Aber so dieses, was damit eigentlich gemeint ist, finde ich echt verklärend. Nämlich, also die Debatten, die wir ja gerade erleben oder die Handlungsmaxime, die wir gerade erleben, sind ja eben ganz andere. Man gönnt halt den Nachbarn im Prinzip den Dreck unterm Fingernagel nicht, besonders wenn sie gerade in dieses Land gekommen sind und vor Krieg geflüchtet sind. Ne? Und das finde ich ist halt schwierig. Und das ist übrigens in den USA ja ganz genauso. Also insofern ist in
Ja,
dem
genau.
Punkt auch die USA eine Neidkultur. Ne? Und wenn es darum geht, nur immer sozusagen diesem, weißt du, diesem dieser meritokratischen Lüge zu glauben, oh, dann haben die Gebrüder
Sie haben
Albrecht,
das
aber
verdient.
ja, diese haben eine Stunde länger gearbeitet, nun mal. Ich kann es nicht mehr hören, ne? Die Leistungsträger und Mindset und so, diese ganze Kacke, die jetzt ja auch im Internet auf die Kids losgeballert wird, als hätte man das in dem Maße selber in der Hand, ne? Wie so neoliberale Thinktanks und die entsprechende Presse uns das glauben lassen will. Das ist halt Quatsch. So, jetzt, das war mein Rant dazu. Also, ich glaube, nach oben darf man auch missgünstig sein, will ich damit sagen. Und dann bin ich christlich, wenn es darum geht, wenn es um die Nachbarn und die Nächsten geht.
Ah ja, das finde ich eine interessante Differenzierung. Ich wollte auch aus meiner Sicht kurz was dazu sagen. Neidkultur ist ja in dem Kontext in der deutschen Kultur oder in der deutschen Debatte genau dort verankert, wo du das gerade hingesetzt hast, nämlich es gibt eben Leute, die sind sehr, 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 sehr reich. Und wenn dann sozusagen politische Maßnahmen debattiert werden wie Erbschaftssteuer und Vermögenssteuer, dann wird das in diesem Kontext gestellt, die wollen den Reichen etwas wegnehmen, weil sie denen das nicht gönnen. Und das wird dann als moralisch und politisch problematisch eingestuft. Da bin ich ganz bei dir. Das finde ich eine Art ein Versuch, berechtigte Zweifel an der gerechten Verteilung des Wohlstandes im Keime zu ersticken, indem man die moralisch und politisch fragwürdig nennt, nicht? Also, da sind wir beide Sozialisten genug, um das nicht richtig zu finden. Andererseits, ja, ich bin ja auch wie du christlich erzogen und wir praktizieren ja sogar den Katholizismus, also deine Mutter und ich. Und ja, ich halte dich da extra raus. Nächstenliebe habe ich schon seit meiner Schülerzeit verstanden als die moralische Verpflichtung, denen zu helfen, die der Hilfe bedürfen. Ja, so nach den Kräften, die man dafür hat, nicht?
Genau.
Und dann müsste man sozusagen, das finde ich auch eine sehr gute Idee von dir, man müsste sozusagen diesen ganzen Missgunstkomplex gesellschaftlich auch verorten in die realen, sozusagen, im weitesten Sinne des Wortes, in die realen Besitz- und Erfolgsverhältnisse. Und
So.
je nachdem, in welche Richtung man blickt, ist sozusagen die moralische Bewertung eines Neides oder einer Missgunst anders, als wenn man in eine andere Richtung blickt, nicht?
Okay.
Ja, das finde ich, also da habe ich jetzt wirklich sehr viel gelernt, da habe ich
Und
sehr viel gelernt.
Nächstenliebe, geilstes Konzept, finde ich. Also ich liebe es, es hat, das ist auch das, was ich. Also meine Erziehung ist ja, ihr müsst jetzt vielleicht auch nochmal klar sagen, ich habe jetzt unter eurem Katholizismus und auch meinem eigenen kindlichen und jugendlichen Katholizismus kein, also nicht gelitten in dem Sinne, dass ihr, also dass ich mich da fremdbestimmt gefühlt hätte. Natürlich sind wir katholisch erzogen worden und da hat man nicht so wirklich eine Wahl, sage ich mal, als Sechsjähriger zu sagen, ich glaube aber daran nicht. Ne? Aber mir ist da nie was Schlimmes widerfahren oder so, will ich nur jetzt ganz klar mal sagen. Also so in dem Maße, also das hat andere schwerer getroffen, ne, die mit der katholischen Kirche eng in Kontakt waren, weil ich war, ne, ich war Messdiener, ich war in
Aber nur
katholischen,
kurz.
ja, nur kurz Messdiener, aber immerhin in einem katholischen Sportverein auch die ganze
Ah,
Zeit und dann auch
ja.
an diesen nationalen katholischen Wettbewerben da teilgenommen. Aber das war, also wie gesagt, mir ist da nie was widerfahren, was Schlimmes passiert. Aber ich finde, Nächstenliebe ist einfach ein geiles Konzept
Finde ich auch.
und ist auch einfach, das hat mich auch geprägt. Also das merke ich halt auch, dass, und da ist ja, das ist ja im Prinzip dieses so moralische Aufladung, also ist ja auch so eine moralische Aufladung von Alltagsnettigkeiten, ne?
Ja.
Die ich dann immer so auf mein Nächstenliebe-Konto so buchen kann, gefühlt. Da fühlt man sich auch selber gut, ne? Aber ich merke halt schon, dass so, dass es mir leicht fällt, also es mich wenig Überwindung kostet und ich es natürlich finde, Leuten zu helfen, bei denen man merkt, die brauchen Hilfe. Also es gilt für mich sogar, also es ist beruflich für mich auch eine ganz wichtige Idee, dass man Leuten hilft, ne? Also
Ja.
in Higher Education, also beim Hochschulstudium, dass es da Leute gibt. Also ich bin da null so, dass ich denke, na, ihr seid jetzt hier alle erwachsen und eigenverantwortlich und ich mache mein Ding und ihr müsst euer Ding halt so verlässlich machen. Nein, da glaube ich, da gibt's Leute, die brauchen ein bisschen mehr Fürsprache, die brauchen ein bisschen mehr Unterstützung und die brauchen auch ein bisschen mehr Nächstenliebe und die kriegen das auch von mir. Und auch die, ne, die alte Frau, wir wohnen ja hinter einem Seniorenheim, wenn die mal orientierungslos durch die Gegend laufen, dann ist es für mich auch normal, die unter den Arm zu nehmen, ne, unter den Arm zu hängen und mit denen zurückzugehen und jemanden zu suchen, der ihnen helfen kann. Von
Ja,
Berufswegen
ja.
sozusagen. Und auch, klar, und ich helfe auch eigentlich immer, also ne, eher Obdachlosen als da. Jetzt habe ich so ein Euro-Ticket da, so ein, wie heißt das, so ein Deutschland-Ticket. Aber
Ja.
früher, ich bin schon auch mal 2 Stationen schwarz mit der Tram gefahren und
Wir auch.
ne, und habe dann, aber trotzdem bin ich sehr geneigt, halt Leuten, die halt in der Kälte jetzt gerade vor Läden sitzen, Geld zu geben so. Und aber nochmal, es ist jetzt auch nicht um mir, not to toot my own horn oder so, aber da merke ich einfach, das ist einfach, das kommt aus der Erziehung und das ist ja auch dieses, man muss auch gönnen können. Also Nächstenliebe heißt das ja, ist ja eine Form davon
Ja,
und es
richtig.
ist vor allen Dingen natürlich so als Umverteilungsprinzip, also von so Affekten finde ich es einfach ein total schönes Konzept. Vieles andere finde ich nicht so geil. Katholizismus.
Gut, also, ich glaube, über Religion hatten wir schon mal gesprochen, ja. Aber das will ich jetzt hier auch nicht wieder aufrichten. Und da würden wir wahrscheinlich unterschiedliche Gewichtungen haben, wenngleich sozusagen das mehr eine Rolle spielt in der Praxis als in der Theorie. In der Theorie bin ich ja auch sehr religionskritisch. Aber das ist wirklich ein anderes Thema. Ich finde das ganz toll, jetzt diese Geschichte mit der Nächstenliebe, nicht? Man könnte ja wirklich sagen, dieser von mir sogenannte Missgunstkomplex, der ist am ehesten sozusagen entgegenzusetzen diesem Konzept der Nächstenliebe. Nicht? Da hätten wir sozusagen zwei Extreme.
Und das im
Der
Weihnachtspodcast. Und das war nicht
und
geplant. Das war nicht
ja,
geplant.
da sind wir sozusagen reingerutscht.
Voll in die Nächstenliebe gerutscht. Wahrscheinlich gibt es doch einen Gott.
Ja, gut, also solche Fragen darfst du dem Podcast nicht stellen, weil ich mich dann aufgefordert fühle,
Nein.
dazu meine theoretischen Äußerungen zu tun, werde ich mir jetzt aber schenken. Was wir noch nicht gemacht haben und was wir normalerweise immer machen, das möchte ich jetzt nachholen, weil wir jetzt so allmählich auf das Ende dieses Podcasts ja zusteuern. Wir haben den Zuhörerinnen und Zuhörern noch nicht gesagt, wie das Arrangement jetzt ist, wenn wir sind nicht im gleichen Raum.
Wir sind nicht im gleichen Raum. Wir sind, ja, es ist jetzt auch natürlich, glaube ich, eine Premiere, weil ich in der neuen Wohnung aufnehme, aber im Prinzip im gleichen Zimmer und ja, genau. Ich mache es mit Kopfhörern. Das ist so ein bisschen schwierig. Ich hoffe, die Tonqualität. Ich habe jetzt Kopfhörer auf. Du hast ja ein relativ neues Laptop. Deshalb, bei dir war das letzte Mal super gut. Ich habe jetzt diese Kopfhörer benutzt und hoffe, die funktionieren entsprechend gut. Genau, wir sind nicht im gleichen Raum. Ich wollte aber noch eine Sache sagen zu Verlust und Niederlage. Was ich halt so krass finde, meine zwei Lieblingssportarten zum Zugucken sind ja Fußball, also die Variante, die von dieser wunderbaren FIFA-Organisation geführt wird, ne?
Furchtbarer Verein.
Also unglaublich. Und ich
Eigentlich
mache
ein
gerade
Verbrecherverein.
diese Hand, ich mache diese Geste von diesem Peace-Prize-Pokal gerade,
Ja, furchtbar.
also,
Nee,
okay.
du lass mir das einfach raus, dann
Das
wird mir
lassen wir.
schlecht.
Aber hier, ne? Also Fußball, richtiger Fußball, also unser Fußball.
Ja,
Also ich
ja.
bin ja auch Fan vom American Football. Und da finde ich es halt so geil, da merkst du halt, also es ist natürlich an so Männlichkeit koppelt, zumindest jetzt im Bereich American Football, weil da gibt es ja gar keine Frauen-Profiliga in den Vereinigten Staaten, also zumindest nicht jetzt im Fernsehen. Die spielen auch, glaube ich, nur tatsächlich nur Flag Football. Ne? Also das ist schon eine sehr problematisch gegenderte Nummer. Aber es ist auch, finde ich, im Basketball oft so, ja, wobei das Basketball vielleicht so dazwischen Fußball und American Football liegt. Also im American Football gibt es halt so wirklich diese Idee des ehrenhaften Verlierens. So würdevollen
Ah.
Verlierens. Und das finde ich teilweise sehr krass. Mich freut es immer, manchmal sieht man es auch im Fußballsport, ne? Also ich will das jetzt auch nicht so in Gesamtgefangenschaft nehmen. Da gibt es schon auch sehr aufrichtige SportlerInnen. Ne? Also gerade zum Beispiel Frauenfußball finde ich auch, Frauen können oft viel besser mit Niederlagen umgehen im
Das
Profisport.
stimmt.
Ne? Aber so dieses, in den USA haben sie es halt aber irgendwie geschafft in der Kultur. Sagen, das würdevolle Verlieren auch mit einer Form von ehrenhaften Männlichkeit zu kombinieren. Ne? Auch wenn die natürlich, wenn wir von außen immer so simplifizierend sagen, ja, Winner takes all Mentality oder Dog eat Dog
Naja.
und so, dass die so sehr kompetitiv sind. Aber das ist trotzdem so, im Moment der großen Niederlage gehört es einfach dazu, dass man sich anständig verhält. Und das ist ja auch dieses, dass man dann gönnen können muss. Und das finde ich, das ist jetzt problematisch gegendert, das habe ich jetzt aber auch schon, jetzt glaube ich, explizit genug gesagt.
Dreimal
Aber
gesagt schon, ja.
es freut mich total, das zu sehen. Und es ist für mich als Zuschauer, auch als ich das die ersten Male beobachtet habe, war das so eine krasse Erfahrung zu sehen, da wird gegönnt. Also das ist so krass, da wird so. Also performativ vielleicht, so wirklich krass auch inszeniert, immer mit den Kameras. Man geht dann gehen die beiden Quarterbacks immer aufeinander zu und die Trainer, man trifft sich in der Mitte des Platzes, man wird umringt von Kameras und man wird sich brüderlich umarmt, ne? Und das finde ich ist schon was, wenn man sich so überlegt, wie würdelos teilweise gewonnen wird, und so nachgetreten wird im Profifußball, ne? Weil man, ja klar, natürlich 90 Minuten da gegeneinander gekämpft hat, in Anführungsstrichen, ne, dass man, aber das finde ich, ist schon krass. Und das wollte ich zumindest ja nicht mehr angesprochen haben. Also man muss American Football Kacke finden, eigentlich, auch moralisch aus etlichen Gründen. Aber dieses, das finde ich schon einen sehr schönen Ausdruck von, ja, gönnerhaftem Umgang mit Niederlage und Sieg eines anderen.
Ja, sozusagen finde ich interessant. Und zwar so interessant, dass ich jetzt gerade darüber nachdenke, ob man nicht über American Football Aber über dieses Menschenbild, das du jetzt so hier besonders positiv beschreibst, mal in einem Podcast sprechen sollte. Also mich erinnert das an sozusagen die alten Helden Topoi, nicht?
Ja,
Also
total.
der wirkliche Held ist der, der, obwohl er der Sieger ist, ein echtes menschliches positives Gefühl entwickelt für den Gegner, den er
Ja.
geschlagen hat. Ja?
Voll. Ja.
Und zwar auch dann, wenn das auf einem Schlachtfeld stattgefunden hat.
Ja.
Nicht? Und da etwas von deiner Begeisterung für diese American Football-Gesten erinnert mich an diese Art sozusagen, diese alten Heroen, die
Klar, ist
dann
ja auch so
nicht
bei
nur stark,
Hector, genau, bei Hector und
nicht nur stark,
Achill, das war
sondern
auch
auch
dieser Typ. Ja.
moralisch sind. Bitte?
Ja, genau. Ja, bei Hector und Achill ist es doch so. Also bei
Ja.
Hector und Achill gibt es dann halt diesen Konflikt, der dann ja persönlich wird und nur dann verhält sich ja Achill auch so würdelos. Ja, das ist doch
Ja.
klar. Also zumindest ist das in dem Film so. Alles, was ich über die Ilias weiß, kommt aus der Popkultur.
Ja, gut. Sehr viel. Ich habe das auch nie ganz gelesen, nicht?
Ja,
Also
gut, wer
muss
kann
man
das schon
nicht
noch dazu
meinen.
reden?
Aber wir kommen hier ein bisschen was vom Pfad der Tugend ab,
Ja.
nicht?
Ja, der Vater der Tugend war ja schon bei der nächsten Liebe und Weihnachten. Also wir haben hier richtig abgeliefert heute. Wir haben uns nichts vorzuwerfen, wie es,
Ja,
würde ich mal
also
sagen.
es war so, als hätten wir eine Kerze neben dem Laptop
Allerdings.
stehen. Ich habe hier ja auch eine Kerze neben dem Laptop stehen, allerdings nicht angezündet. Aber es
Ja.
ist ja schon sozusagen halb Weihnachten, wenn man wenigstens eine Kerze da stehen hat. Ja,
Ja, und es wird,
ich bin sehr froh,
Advent.
dass wir das
Also.
jetzt noch geschafft haben. Es war eine lange Durststrecke, auch für mich.
Ja.
Aber für mich war es nicht so. Ich war ja nicht so belastet wie du. Ich hatte also nicht so gute Gründe, das aufzuschieben. Aber ich bin froh, dass wir es jetzt vor dem Ende dieses interessanten Jahres 2025 noch hingekriegt haben.
Am kürzesten Tag des Jahres, am 4. Advent, und wir haben über Nächstenliebe gesprochen. Hoffen wir, dass die Welt morgen nicht implodiert, sondern dass
Ja,
morgen noch
ab
alle aufwachen.
morgen, also eines kann ich prognostizieren, ab morgen werden die Tage länger.
Ja, das stimmt natürlich.
Nicht?
Morgen geht
Also.
die Bombe hoch, ist der Song von Tobi und das Bo. Morgen geht die Bombe hoch und wir gehen alle mit. Aber morgen geht nicht die Bombe hoch, sondern wir freuen uns jetzt alle auf Weihnachten.
Ja,
Und
ich freue mich auch, ja.
ich gönne allen Zuhörerinnen super geile Weihnachten, super
Ja, ich
entspannte
auch.
Weihnachten. Ich weiß leider jetzt schon, dass meine nicht super entspannt werden. Also zumindest die Weihnachtstage. Mit kleinen Kindern Weihnachten ist halt meistens nicht super gechillt. Aber es wird trotzdem total schön. Also es muss ja nicht immer entspannt sein, um schön zu sein. Ich freue mich total. Und dann kommt natürlich das eigentliche Highlight des Jahres,
Ja.
meine persönliche Pro Evolution Soccer WM, wo ich
Hier
niemandem
bei
aus,
uns.
wo, bei euch zu Hause, wo ich wirklich niemandem außer mir die Krone gönne. Niemandem.
Ja, das kann ich verstehen. Das kann ich verstehen. Gut, pass auf. Jetzt muss ich aber doch dazu noch etwas sagen.
Ja.
Ich freue mich auch auf Weihnachten.
Ja.
Wir werden ja bei euch sein in Potsdam und nicht nur dich und deine Frau, sondern auch unsere Enkel, deine Kinder sehen. Das ist für mich auch eine große Freude, obwohl ich da auch weiß, es strengt mich auch an.
Ja,
Nicht? Also,
entspannt wird es
weil
nicht.
ich bin halt ein älterer Mensch und habe ganz gerne auch mal was Ruhe. Und das ist ja da nicht leicht zu finden.
Nee.
Nicht? Aber dennoch, also wir fahren übermorgen zu euch. Und dann bleiben wir da und dann bringen wir dich mit nach Aachen hier
Ja, und wir essen ganz viel.
in unsere WM-Halle
Ja.
für deine Weltmeisterschaft. Und ohne da jetzt allzu parteiisch zu sein, möchte ich sagen, würdest du ja auch gönnen, wenn du
Danke.
dieses Turnier gewinnst.
Naja, und
Okay,
vor
tschüss.
allen Dingen lassen wir uns jetzt allen gut gehen. Esst viel gutes, ungesundes Zeug, viele Aachener Printen
Gönnt
und
euch
viel
mal was.
Schokolade. Gönnt euch
Man gönnt
was.
sich ja sonst nichts.
Freue mich aufs Raclette-Essen mit euch und Papa, es war mir eine Freude.
Ja, mir auch, ne? Bis bald.
Mach's gut. So, jetzt muss ich hier mal gucken. Wie kann ich denn das Recording stoppen? Das weiß ich nicht. Hier, warte. Also, stop recording.